Viele Christen sehnen sich danach, anderen wirklich zu helfen, und merken doch, wie schnell ihre Worte leer werden und kaum bleibende Frucht bringen. Die Frage drängt sich auf, was unterscheidet jemanden, der nur über den Glauben redet, von jemandem, durch den andere Christus als Leben und Kraft erfahren? In 1 Timotheus 4 öffnet Paulus uns einen Blick in Gottes Herz für solche Diener, die nicht sich selbst, sondern Christus als Nahrung, Versorgung und Ausdruck zu den Menschen bringen. Ein Diener, der Christus als geistliche Speise darreicht. Paulus stellt in seinem Wort an Timotheus zwei sehr unterschiedliche Bilder nebeneinander. Auf der einen Seite stehen die Gesetzeslehrer sein wollen und verstehen nichts, weder was sie sagen noch was sie fest behaupten. Sie hantieren mit Begriffen, Lehrsätzen und Traditionen, ohne dass darin wirkliche Lebensversorgung liegt. Auf der anderen Seite steht der gute Diener Christi Jesu, von dem es heißt, wenn du diese Dinge den Brüdern vorlegst, wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der genährt ist mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du genau gefolgt bist. Hier erscheint nicht der Dozent vor einer Klasse, sondern der Haushalter in der Küche des Hauses Gottes, der aus der Speisekammer holt, was wirklich nährt, und es den Hausgenossen austeilt. Ein Diener Christi ist jemand, der anderen mit Christus dient, indem er Christus als Retter, als Leben, als Lebensversorgung und als alles Positive darreicht. Damit unterscheidet er sich von einem Lehrer des Gesetzes und anderer Dinge. Diese Versorgung geschieht nicht in erster Linie durch das Weitergeben von Gedanken über Christus, sondern durch das Darreichen von Christus selbst als Retter, als Leben und als Lebensversorgung. Ein Diener Christi bringt nicht vor allem neue Informationen, sondern eine Person, er stellt Christus vor die Herzen, bis sie ihn schmecken und aus ihm leben. Paulus beschreibt die Quelle dieser Fähigkeit als ein inneres Genährtsein, Timotheus ist genährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre. Diese Worte des Glaubens sind mehr als einzelne Verse, sie sind das Evangelium von Gottes neutestamentlicher Haushaltung, wie es sich etwa in Epheser, Philipper und Kolosser vor uns entfaltet. Dort sehen wir Christus als das Haupt des Leibes, als unser Leben, als unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung und Erlösung. Wo dieses Wort nicht nur gehört, sondern wie Speise aufgenommen und verdaut wird, da entsteht innerlich Vorrat. Ein Bild kann helfen, eine Mutter kann ihrem Kind nur das weitergeben, was sie selbst zu Nahrung gemacht hat. Die beste Milch entsteht aus dem, was sie aufgenommen, verarbeitet und in sich zur Substanz hat werden lassen. So ist es auch mit einem Diener Christi. Alles, was nur durch unseren Verstand gelaufen ist, bleibt dünn und kraftlos. Was dagegen unser Inneres erreicht hat, was den eigenen Stolz zurechtgewiesen, die eigenen Ängste entlarvt und zugleich unser Vertrauen auf den Herrn vertieft hat, wird zu etwas, das wir anderen als reale Lebensversorgung weiterreichen können. Hier berührt sich die Aufforderung, alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zum Lehren, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit mit dem Bild vom Genährtsein. Die Schrift ist nicht nur Lehrbuch, sie ist von Gott gehauchte Speise, die wirkt, korrigiert, tröstet und erbaut. Wo das Wort Gottes so empfangen wird, beginnt eine stille Verwandlung. Verse, die man früher nur zitieren konnte, werden zu Erfahrungen, Verheißungen, die man intellektuell richtig fand, tragen plötzlich im Druck des Alltags. Ein solcher innerer Prozess macht einen Menschen zu einem guten Diener Christi. Er braucht keine besonderen Effekte, er muss sich nicht mit Lautstärke oder Originalität profilieren. Sein Dienst besteht darin, dass andere durch sein Reden, sein Hören, seine Gegenwart mit Christus in Berührung kommen und im Glauben gestärkt werden. In dieser Perspektive wird jede Zeit mit der Bibel kostbar, sie ist nicht Pflichtübung, sondern die Stunde, in der der Herr uns selbst speist, um durch uns andere zu nähren. Das ermutigt, dem inneren Hunger mehr Gewicht zu geben als dem äußeren Druck, in der Gewissheit, dass Christus selbst der ist, der uns füllt und uns dann zu einer Quelle für andere macht. Wenn du diese Dinge den Brüdern vorlegst, wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der genährt ist mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du genau gefolgt bist. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen noch was sie fest behaupten. Ein guter Diener Christi entsteht nicht zuerst durch Aufgaben und Ämter, sondern durch eine verborgene Geschichte der Ernährung im Wort. Wo Christus aus der Schrift her in das eigene Herz hineinwirkt, wächst leise die Fähigkeit, ihn glaubwürdig weiterzugeben. Gerade in unscheinbaren Momenten, in einem Gespräch, einem Gebet, einem einfachen Wort der Ermutigung, kann der Herr dann das ausschütten, was er zuvor in uns hineingelegt hat. Das macht Mut, den Weg der inneren Nährung ernst zu nehmen, nicht aus Leistungsdruck, sondern aus der Erwartung, dass der, der uns speist, uns zugleich zu Dienern seiner Lebensversorgung formt. Genährt im Wort, geübt in der Gottesfurcht. Unmittelbar nach der Verheißung, ein guter Diener Christi Jesu zu sein, wendet Paulus den Blick auf eine Gefahr, die gerade geistlich gesinnte Menschen nicht unterschätzen sollten, die unheiligen und altweiberhaften Mythen dagegen weise ab und übe dich zur göttlichen Lebensweise. Gemeint sind Themen, Erzählungen, Spekulationen, die religiös daherkommen, aber von der eigentlichen Mitte wegführen. Sie berühren das Neugierige, nicht das Gewissen, sie regen die Fantasie an, nicht den Glauben. Paulus nennt sie unheilig, weil sie das Herz mit Weltlichkeit in Berührung bringen, statt es zu Gott hin abzusondern. Ein Christ kann sich so an Nebenschauplätzen abarbeiten, dass er innerlich ausgehöhlt wird, viel Bewegung, wenig Nahrung. In Vers 7 fährt Paulus fort, die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise ab, übe dich vielmehr zur Gottseligkeit. Das griechische Wort für ungeistlich bedeutet, mit der Weltlichkeit in Berührung zu kommen und von ihr berührt zu werden, im Gegensatz dazu, heilig zu sein. Wenn wir uns zur Gottseligkeit üben wollen, müssen wir ungeistliche Altweiberfabeln abweisen. Dem stellt der Apostel die Übung zur Gottesfurcht gegenüber, denn die leibliche Übung bringt nur wenig Nutzen, die göttliche Lebensweise aber ist für alle Dinge nützlich, weil sie die Verheißung des jetzigen und des kommenden Lebens hat. Wie ein Athlet seinen Körper trainiert, so soll der Gläubige sein Inneres schulen, auf Gott ausgerichtet zu bleiben. Gottesfurcht ist hier kein ängstliches Zusammenzucken, sondern ein Leben, in dem Gott Gewicht hat, ein Leben, in dem Christus, der als Geist in unserem Geist wohnt, nach außen hin Ausdruck findet. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn der Geist Gottes wirklich in euch wohnt. Wo dieser Geist herrscht, entsteht eine Lebensführung, in der Gottes Gegenwart spürbar wird, in der Art, wie wir sprechen, Entscheidungen treffen, mit Erfolg und Misserfolg umgehen. Innerliche Ernährung und diese geübte Gottesfurcht gehören untrennbar zusammen. Die Worte des Glaubens, mit denen der Diener genährt wird, bleiben nicht im Inneren verschlossen, sie drängen nach Gestalt im Alltag. So wird Lehre zu Lebensstil. Wenn Paulus schreibt, in der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden, dann beschreibt er keine Theorie, sondern eine Wirklichkeit, die mitten im Druck erfahrbar werden soll. Gottesfurcht bedeutet, unter dieser überwundenen Wirklichkeit zu leben, nicht, weil die Umstände leicht wären, sondern weil Christus als der Überwinder in uns wohnt. Die Übung besteht darin, sich immer wieder auf ihn auszurichten, statt sich von jeder neuen Fabel oder Sorge absorbieren zu lassen. So wird verständlich, warum Paulus die Gottesfurcht als für alle Dinge nützlich beschreibt. Sie ordnet nicht nur unsere geistlichen Aktivitäten, sondern durchzieht den gesamten Alltag, den Umgang mit Arbeit, Körper, Beziehungen, Besitz. Wo Gott Gewicht hat, relativieren sich andere Gewichte. Wo Christus als inneres Zentrum erkannt ist, verlieren die unheiligen Nebensächlichkeiten ihren Glanz. Das befreit, nicht zu einem asketischen Rückzug, sondern zu einem klaren, freudigen Leben in der Gegenwart Gottes. Ein guter Diener Christi lebt daher nicht aus ständiger Selbstbeobachtung, sondern aus der stillen Freude, dass der Herr in seinem Geist wohnt und sein Leben trägt. Darin liegt eine leise, aber starke Ermutigung, die Mühe der Übung nicht zu scheuen. Wer sich zur Gottesfurcht übt, wird entdecken, dass Gott selbst der Ertrag dieser Übung ist, als Friede im Herzen, als Klarheit im Denken und als Kraft, anderen in ihren Spannungen ein Raum der Ruhe zu werden. Die unheiligen und altweiberhaften Mythen dagegen weise ab und übe dich zur göttlichen Lebensweise. Denn die leibliche Übung bringt nur wenig Nutzen, die göttliche Lebensweise aber ist für alle Dinge nützlich, weil sie die Verheißung des jetzigen und des kommenden Lebens hat. Gottes Wort nährt uns, damit unser Leben einen anderen Klang bekommt. Wo wir lernen, unheilige Nebensächlichkeiten zu durchschauen und uns zur Gottesfurcht zu üben, entsteht kein verkrampftes Pflichtprogramm, sondern ein geordnetes Herz. Gerade in einer Zeit, in der zahllose Stimmen um Aufmerksamkeit werben, wird die stille Ausrichtung auf Christus zu einem kostbaren Schatz. Sie schenkt Freiheit von der Unruhe und macht uns fähig, inmitten vieler Geräusche Menschen zu sein, von denen etwas von Gottes Gegenwart ausgeht. Das ist der Raum, in dem ein guter Diener Christi heranreift. Ein Vorbild im Alltag durch das inwendige Gnadengeschenk. Im Blick auf den Alltag eines Dieners Christi wird der Ton des Paulus sehr persönlich. Timotheus steht als junger Mann vor einer großen Aufgabe, er soll die Gemeinde in Ephesus ordnen, Lehre richten, Älteste einsetzen. Statt ihn mit Autoritätsformen auszustatten, weist Paulus auf etwas anderes hin, niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Der Respekt, den Timotheus braucht, soll nicht aus seinem Alter oder seinem Amt kommen, sondern aus der Sichtbarkeit eines glaubwürdigen Lebens. Ein guter Diener Christi wird nicht zuerst an seinen Funktionen erkannt, sondern an dem, was aus seinem Inneren nach außen dringt. In Vers 12 sagt Paulus zu Timotheus, niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Reinheit. Obwohl Timotheus jung war, wurde er vom Apostel beauftragt, die Verantwortung zu tragen, für den Aufbau einer örtlichen Gemeinde zu sorgen und Älteste und Diakone einzusetzen. Für eine solche Verantwortung wurde ihm aufgetragen, nicht kindisch zu sein, sondern ein Vorbild für die Gläubigen zu sein. Er sollte ein Beispiel im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben und in Reinheit sein. Die fünf genannten Bereiche sind wie ein Fächer, der sich über das ganze Leben öffnet. Das Wort umfasst sowohl das, was er öffentlich lehrt, als auch die Art, wie er privat spricht, ob seine Worte tragen, aufbauen, heilen. Der Wandel zeigt, ob sein Verhalten mit seinen Worten übereinstimmt, ob im Alltag dieselbe Wahrheit sichtbar wird, von der er redet. Liebe meint hier keine bloße Herzlichkeit, sondern das selbstlose Suchen des Wohls der anderen. Glaube beschreibt mehr als Zustimmung zu lehren, er ist Vertrauen auf den lebendigen Gott, von dem Paulus sagt, dass er ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Reinheit schließlich weist auf ein ungeteiltes Herz, auf Motive, die nicht verborgen nach dem eigenen Vorteil greifen. Zusammen zeichnen sie das Bild eines Menschen, in dem Christus Gestalt gewinnt. Paulus weiß, dass ein solcher Lebensstil nicht aus natürlicher Stärke entspringt. Darum erinnert er Timotheus an eine innere Ausstattung, die ihn trägt, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Dieses Gnadengeschenk ist kein privater Besitz, sondern steht im Kontext des Leibes Christi. Gott hat Timotheus inmitten der Gemeinde eine besondere Gabe gegeben, wohl vor allem zu lehren und zu ermahnen, und diese Gabe durch die Ältesten bestätigen lassen. Ähnlich schreibt Paulus an die Römer, oder Dienst, lasst uns in jenem Dienst treu sein, oder wer lehrt, in jenem lehren. Die Persönlichkeit des Dieners und die Gabe, die Gott ihm anvertraut hat, gehören zusammen, aber sie sind nicht identisch. Die Gabe ist Gnade, sie macht ihn fähig, über seine natürlichen Grenzen hinaus anderen zu dienen. Entscheidend ist, dass Paulus diese Gabe nicht als etwas Äußerliches behandelt. Sie ist in dir. Der Herr sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch, dieser kurze Segenssatz zeigt den Ort, an dem der Herr seine Gnade wirken lässt, im menschlichen Geist. Dort wohnt Christus durch seinen Geist, dort legt er Gaben ein, dort entfaltet er sie. Wenn Timotheus seine Gabe nicht vernachlässigen soll, heißt das innere Wirken der Gnade achten, ihr Raum geben, sie nicht durch Furcht, Vergleich oder Bequemlichkeit zudecken. Ein guter Diener Christi lebt daher aus einer doppelten Wirklichkeit, er weiß um seine Verantwortung, ein Vorbild zu sein, und er ruht zugleich in der Tatsache, dass alles maßgebliche Gnade bleibt. Darin liegt ein feiner Trost. Das Gewicht des Auftrags ist groß, doch der, der ihn sendet, wohnt selbst in seinem Geist. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Ein gutes Vorbild zu sein, ist keine Last, die auf die Schultern gelegt wird, sondern eine Frucht der Gnade, die im Inneren wirkt. Wer sich daran erinnert, dass der Herr mit seinem Geist in ihm ist und dass jede Gabe ein Geschenk bleibt, kann den Alltag der Gemeinde mit mehr Freiheit und Gelassenheit betreten. Nicht Perfektion ist gefragt, sondern Durchlässigkeit für Christus. In dieser Haltung wird selbst das unscheinbare Tun zu einem Ort, an dem andere etwas von Gottes Treue und Güte sehen können, und das ist vielleicht die tiefste Freude eines Dieners Christi. Herr Jesus Christus, danke, dass du der gute Hirte bist, der uns zuerst selbst mit deinem lebendigen Wort nährt, damit wir aus deiner Fülle anderen dienen können. Stärke in uns die Liebe zu deiner Wahrheit und mach uns frei von allem, was uns von dir ablenkt und nur wie leere Geschichten klingt. Lass dein Leben in unserem Inneren wachsen, damit dein Charakter in unserem Reden, Handeln, Lieben, Glauben und in unserer Reinheit sichtbar wird. Festige uns im Leib Christi, damit die Gaben, die du uns anvertraut hast, zum Segen für viele werden und deine Gemeinde aufgebaut wird. Richte unseren Blick immer neu auf den lebendigen Gott, bei dem unsere Hoffnung sicher ist, und erfülle uns mit der Freude, dir als gute Diener zu gehören. Amen.